SRF 2 Kultur.
Für viele Menschen ist es eine der anstrengendsten Zeiten des Jahres. Jetzt, diese Tage und Wochen vor Weihnachten. Vielleicht geht es Ihnen auch so. Da stehen noch die Betriebsweihnachten an, dann der gesellige Abend im Verein und dann sind auch die Geschenke für die Kinder und Enkel noch immer nicht gekauft. Gerade in Phasen, da uns das Wasser scheinbar bis zum Halse steht, kann in uns die unbequeme Frage hochschießen: Was tue ich hier eigentlich? Welches Leben führe ich? Meines oder dasjenige, das mir die Ansprüche meiner Umgebung diktieren? Grundlegende Lebensfragen, die uns urplötzlich überfallen können, sind das Thema des neuesten Buchs des Kulturwissenschaftlers und Philosophen Nicolas Diaks, der in Bremen lebt und an der Universität Lüneburg lehrt. Sein Buch trägt den Titel «Was tue ich hier eigentlich?» Philosophisch denken lernen und nebenbei das Leben verstehen. Das Buch sucht bei den Philosophen von der Antike bis zur Gegenwart nach Antworten auf die schwierigen Fragen, die uns das Leben bisweilen aufgibt. Nicolas Diaks ist heute zu Gast in Reflexe hier auf SRF 2 Kultur. Mein Name ist Felix Münger. Nicolas Diaks, was tue ich hier eigentlich? Diese Frage stellt Grundlegendes, die Art zu leben, fundamental in Frage. Wann haben Sie persönlich das letzte Mal diese Erfahrung gemacht?
Eigentlich letzte Woche, wo es wieder einmal vorkam, dass ich mir diese Frage mehrfach gestellt habe, aus einem ganz konkreten Anlass und sie sehr schnell wirklich zu den grundlegenden Fragen vorgedrungen ist und aufgegangen ist. Ich habe mich nämlich entschieden, es doch einmal mit den sozialen Medien, also mit Social Media zu versuchen. Und habe mich also dann bei Twitter mal angemeldet und wollte intensiv rausfinden, wie das funktioniert. Ich dachte, ich könnte dann mal das rausfinden und es in ein für mich erträgliches Maß dann bringen. Und was passiert ist, ist etwas ganz Erstaunliches. Nämlich innerhalb von kürzester Zeit haben sich die Gewohnheiten meiner Aufmerksamkeit verändert. Und mitten in der kreativen Tätigkeit im Schreibprozess musste ich erleben, dass plötzlich immer so dieser kleine innere Warnton kommt: Guck doch mal bei Twitter nach, ob irgendwas Neues ist. Und ich habe also gemerkt, so einfach wieder abstellen geht das gar nicht. Das ist nicht nur ein äußeres Werkzeug, sondern es ist etwas, was mich tatsächlich innerlich verändert. Und da habe ich mir auf jeden Fall die Frage gestellt: Was tue ich hier eigentlich? Ich betreibe das jetzt plötzlich, aber möchte ich wirklich auf diese Art innerlich verändert werden und in welchem Maße?
Und wie ist der Stand jetzt? Benutzen Sie Social Media noch?
Ja, ich werde es über die nächsten Wochen beobachten. Im Moment hoffe ich, dass ich es auf ein lebenskompatibles Maß zurückschrauben kann. Sollte das nicht der Fall sein, dann stelle ich es wieder ab.
Dann schauen wir mal, wie wichtig waren denn derartige Erfahrungen, wo Sie sich grundlegend gefragt haben, was tue ich hier eigentlich für Sie, um dieses Buch, das nun vorliegt, zu schreiben?
Solche Erfahrungen waren für mich ungemein wichtig, denn ich habe mit diesem Buch mich auch ein Stück weit selbst neu geschrieben. Denn ich habe gemerkt, dass die Philosophie, wie ich sie vorher betrieben habe, die bei mir große Begeisterung ausgelöst hat und die wichtig geworden ist für mein Leben, dass ich die mit anderen Menschen irgendwie schwer teilen kann. Und ich habe versucht, mit diesem Buch einen Weg zu finden, um das zu tun. Und das hat auch meine eigene Sichtweise auf die Philosophie und das Leben verändert.
Inwiefern?
Ich bin jetzt beim Schreiben dieses Buches sehr viel mehr ins Leben selbst hineingekommen. Also vorher habe ich mich, wenn ich eher universitäre Forschungsarbeit geleistet habe, eben eher wie in einer Parallelwelt gefühlt, die eigentlich mit dem täglichen Leben nichts zu tun hat. Beim Schreiben dieses Buches habe ich doch gemerkt, dass ich sehr viel direkter im Leben stehe, dass ich mit Menschen sehr viel direkter über grundlegende Fragen in Gesprächen wirklich sprechen kann, dass eigene Erinnerungen plötzlich hineinkommen und sich verknüpfen mit philosophischen Themen auf Arten und Weisen, die auch für mich teilweise überraschend gewesen sind.
Sie sagen, durch das Schreiben dieses Buches sind Sie mehr ins Leben reingekommen. Tatsächlich greifen Sie ja Grundfragen des Lebens auf. Es ist in 9 Kapitel gegliedert. Jedes Kapitel ist einer Frage gewidmet, zum Beispiel, wie will ich eigentlich leben? Oder wessen Traum lebe ich? Wie höre ich auf mich selbst? Oder wie will ich gelebt haben? Und so weiter. Auf all diese Fragen suchen Sie nach Antworten. Und zwar, indem Sie die Philosophen konsultieren und deren Denken in einer gut verständlichen Sprache resümieren. Und dann Schlüsse ziehen für unsere Zeit. Dennoch, Nicolas Diax, die Frage, warum sollen gerade diese alten Männer von Aristoteles über Kant bis Wittgenstein wissen, was zu tun ist für uns heute in der modernen Welt?
Ich glaube, dass sie es tatsächlich nicht wissen, konkret, was für uns zu tun ist. Und das ist auch nicht die Aufgabe der Philosophie, so wie ich sie verstehe. Also man wird dort keine einfachen Antworten finden. Das ist nicht das Ziel, so eine Art von Patentrezept, sondern was die Auseinandersetzung mit, wie Sie sagen, alten Männern, ein paar Frauen sind auch darunter, aber viel zu wenige, uns bringen kann, ist, dass sie unser Denken schulen und eine größere Freiheit bringen im Umgang mit uns selbst, anderen Menschen und der Welt.
Sie schreiben, dass Sie auch im Untertitel philosophisch denken lernen und nebenbei das Leben verstehen. Ist das etwas gar vollmundig oder geht das so einfach, wie das tönt?
Was ich damit meine, ist, dass Philosophie nicht vorbehalten sein sollte den Berufsphilosophen, also denjenigen, die sich wirklich ausschließlich oder hauptberuflich damit beschäftigen, sondern dass es etwas ist, von dem wirklich jeder Anregungen und wertvolle Impulse für sein Leben bekommen kann, auch wenn er es nicht hauptberuflich macht, sondern eben nebenbei.
Die Philosophie ist ja die Liebe zur Weisheit. Sie sagen also, Nicolas Diax, hier liegt ein Schatz brach, den es vermehrt anzuzapfen gilt.
Ja, das sehe ich so. Also die Philosophie liefert uns ja nicht ein bestimmtes Lehrgebäude oder eine bestimmte Antwort, eine bestimmte Denkweise, sondern es gibt sehr vielfältige Traditionen, die auf ganz unterschiedliche Art ermöglichen, neue Unterscheidungen zu lernen, neue Begriffe, eine höhere Flexibilität im Denken zu erlangen, dass man beispielsweise einen gesunden Skeptizismus pflegen kann, mit dem man Dinge, die man schon selbstverständlich für wahr gehalten hat, in Frage stellen kann, ohne auf der anderen Seite in einen existenziellen Selbstzweifel zu trudeln und dergleichen mehr.
Dann sagen Sie, die Philosophen sind keine Heiler, aber sie regen uns an zum Nachdenken und dies kann unser Leben bereichern. In Ihrem Buch schreiben Sie, Nicolas Diax, dass wir Menschen heute in besonderem Maß gefährdet seien, nicht unser Leben zu leben, sondern gewissermaßen durch das Leben zu rauschen und dabei möglicherweise einen hohen Preis zu bezahlen. Wir hören einen kurzen Ausschnitt, gelesen von Thomas Sarbacher.
Durch die moderne Technologie sind wir schneller, effizienter und flexibler geworden. Wir sparen gegenüber früheren Verhältnissen unglaublich viel Zeit. Statt uns beim Wäschewaschen stundenlang die Hände rot zu schrubben, unsere Zeit mit Abwaschen zu verbringen und uns auf den Weg in die Stadt zu machen, um die notwendigen Dinge des Lebens einzukaufen, laufen heute gleichzeitig Waschmaschine und Spülmaschine, während wir gemütlich auf dem Sofa mit dem Tablet online shoppen. Sie kennen es sicher aus eigener Erfahrung. Und wie Ihnen geht es den meisten? Trotz der höheren Handlungsgeschwindigkeit haben wir nicht den Eindruck, mehr Zeit zu haben. Stattdessen wird Zeit immer knapper. Wir müssten eigentlich viel mehr Freizeit haben, aber wir kommen einfach nicht dazu. Veränderte äußere Anforderungen lassen uns nicht zur Ruhe kommen. Von uns wird heute zum Beispiel erwartet, immer erreichbar zu sein und die ständigen Nachrichten prompt zu beantworten. Doch haben auch wir selbst uns verändert. Wir geben uns nicht mehr mit einem einzigen Lebensentwurf zufrieden, sondern wägen ständig ab, ob es nicht doch eine bessere Alternative gibt. Philosophen wie auch Sozialwissenschaftler weisen darauf hin, dass diese Entwicklung schwerwiegende Folgen für die menschliche Lebensform haben könnte. Einerseits kommen wir kaum noch zur Ruhe, denn die Anpassung an die neuen Möglichkeiten der Zeitersparnis kostet eine Menge Zeit. Ständig werden Verfahren umgestellt, Updates durchgeführt, Mitarbeiter versetzt, Abteilungen umbenannt und Strukturen umgekrempelt. Daraus entsteht für uns ein kontinuierlicher Anpassungsdruck. Andererseits leben wir mit der unterschwelligen Angst, etwas zu verpassen. Immer ist uns klar, dass wir etwas anderes machen könnten, unsere kostbare Lebenszeit möglicherweise nicht optimal nutzen oder nicht aus jeder Minute die bestmögliche Erledigungs- und Erlebnisqualität herauspressen. Verpassensangst gehört zum heutigen Lebensgefühl wie selbstverständlich dazu. Stets müssen wir mit einem Auge lauern, ob nicht unversehens die eine große Chance auftaucht. Wenn wir nicht Vollgas geben, wenn wir uns auch nur einen Moment achtlos treiben lassen, dann laufen wir Gefahr, den Anschluss zu verlieren.
Ein Ausschnitt aus dem Buch des deutschen Philosophen Nicolas Dierks aus dem Buch »Was tue ich hier eigentlich?« ist dies gewesen. Nicolas Dierks, beim Hören dieses Ausschnitts ist mir der Gedanke gekommen, dass wir Menschen für die moderne Zeit möglicherweise gar nicht geschaffen sind. Stimmt dieser Eindruck?
Ja, das ist eine interessante Frage, ob wir für diese moderne Zeit geschaffen sind, die wir uns selbst mit unseren Mitteln geschaffen haben. Es scheint fast so zu sein, da würde ich Ihnen zustimmen, dass aufgrund dieser enormen Beschleunigung, die ja auch der Soziologe Hartmut Rosa ja in seinen Büchern beschreibt, uns drohen, selbst davon zu laufen, uns selbst zu überholen oder vielleicht sogar abzuschaffen. Das könnte passieren, und zwar dann, wenn wir so in einer Oberflächlichkeit und Geschwindigkeit Wandlung durchlaufen, dass wir uns überhaupt nicht mehr die Zeit lassen, Wurzeln zu schlagen und irgendetwas richtig zu tun, uns mit irgendetwas wirklich vertraut zu machen. Und selbst wenn wir uns erlauben, mal zu entschleunigen, mal in den Urlaub zu fahren, dann haben wir häufig schon den Hintergedanken, dass es dabei nur darum geht, unsere Batterien neu aufzuladen, damit wir uns aufs Neue mit vollem Einsatz ins Rennen stürzen können. Aber die Frage ist, bei dieser Kurzfristigkeit und Kurzatmigkeit, ob wir überhaupt noch Zeit haben für die langfristigen Prozesse, die ihre Zeit brauchen, um zum Abschluss zu kommen und um auch ihre Wirkung in unserem Leben zu haben. Wenn das nicht der Fall sein sollte, dann könnte es sein, dass wir wirklich dabei sind, momentan unsere Identitäten zu beschädigen.
Sie schildern ja eindrücklich das Phänomen der Verpassensangst. Historisch gesprochen, seit wann gibt es denn das überhaupt? Dass die Menschen das Gefühl haben, sie verpassen das Leben vor lauter Geschwindigkeit, vor lauter Veränderungen.
Natürlich ist die Verpassensangst immer geprägt oder verbunden mit einem Eindruck, den die Zeit davon hat. Schon im 19. Jahrhundert, als aus unserer Sicht die technologischen Uhren noch langsamer tickten, hatten die Menschen diesen Eindruck, dass sich unglaublich viel verändert und sie kaum noch Schritt halten können mit dem rasanten Fortschritt. Jedoch, wenn man sich die Innovationsdichte anschaut, dann würde ich schon sagen, dass im 20. Jahrhundert eigentlich diese Geschwindigkeit wirklich ihre Bedrohlichkeit auf breiter Ebene entfaltet.
In Ihrem Buch schreiben Sie aber auch, dass ein großer Paradigmenwechsel im 17., 18. Jahrhundert stattgefunden hat mit der Aufklärung, wo Menschen wie Rousseau und Kant gekommen sind und die Menschen befreit haben von der einengenden Ständegesellschaft, wo die Menschen wenig Spielraum hatten, ihre Persönlichkeit zu entwickeln. Hat hier ein Stück weit auch die Aufklärung versagt, die eben den Menschen gesagt hat, wie Immanuel Kant, habe den Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen?
Ich würde keinesfalls sagen, dass die Aufklärung in diesem Sinne versagt hat. Die Aufklärung hat in einem erheblichen Maße die individuellen Impulse jedes einzelnen Menschen zu ihrem Recht verholfen. Vorher waren Menschen sicherlich auch schon individuell und sie hatten sicherlich auch ihre eigenen Vorstellungen darüber, wie sie glücklich werden sollten, aber es war bis ins 18. Jahrhundert sehr unüblich zu glauben, dass diese Impulse irgendeine Wirksamkeit in der eigenen Lebensgestaltung bringen sollten, entfalten sollten. Und das ist eigentlich der große Verdienst von Rousseau und auch von Kant, den Mut zu vermitteln, dass wir das tatsächlich dürfen. Und auch vorzuführen, wie viel größer die Erfüllung im Leben ist, wenn man diesen Impulsen folgt. Heutzutage ist es für uns fast nicht mehr möglich, uns ein erfülltes Leben vorzustellen, in dem wir nicht in der Lage sein sollten, in den vielen einzelnen Entscheidungen, die wir zu treffen haben, unsere persönlichen eigenen Impulse wichtig zu nehmen.
Aber das Problem ist, dass diese Verantwortung, die eigene Freiheit zu leben, eben auch eine Bürde sein kann. Man hat eine Unsumme von Möglichkeiten, aus denen man auswählen kann. Wie kann man da sein Leben leben?
Das eine ist eben, dass der Möglichkeitshorizont, der eben heute zu dieser unglaublichen Größe gewachsen ist, eben nicht nur ein euphorisch zu bejahendes Freiheitsversprechen ist, sondern eben gleichzeitig Ansprüche an uns stellt, die uns auch negativ beeinflussen können, eben das Ängste auslösen kann.
Also ich stehe unter Druck, mein Leben zu leben.
Genau. Genau, dass wir von uns und anderen erwarten, dass sie diesen Möglichkeitshorizont auch nutzen und dass wir uns schon ein Stück weit als Gescheiterte empfinden, wenn wir nicht unser volles Potenzial in diesem Möglichkeitsraum entfalten. Und das kann zu einer großen Angst werden und ironischerweise gerade dazu führen, dass wir in der allgemeinen Hektik unsere persönlichen Möglichkeiten nicht entfalten, weil wir eben uns nicht die Zeit nehmen für langfristige Prozesse, um ernsthafte, tiefgehende Entscheidungen wirklich reifen zu lassen.
Wie finde ich denn heraus, was die Lebensperspektive ist, die ich verfolgen möchte?
Ich würde denken, dass die Lebensperspektive zunächst einmal ein Heraustreten aus den normalen Beschäftigungsverhältnissen ist, in denen wir im Alltag stehen. Also wir müssen ein Stück weit raus aus diesem Erledigen, aus dem Denken in Effizienz und Optimierung und uns grundlegendere Fragen stellen. Und das zentrale, wichtige dabei ist, dass es dabei nicht um ein einmaliges Erlebnis geht oder etwas, was man vielleicht einmal im Jahr tut, sondern dass es um eine beständige Praxis geht, bei der man immer wieder sich selbst, sein Selbstbild und das Leben, in dem man steht, versucht, in einen größeren Einklang zu bringen.
Also ab und zu einen Schritt zurücktreten und sich fragen, außerhalb der Alltäglichkeit, was will ich eigentlich wirklich, sagt Nicolas Dierks, der Autor des Buchs «Was tue ich hier eigentlich?» Philosophisch denken lernen und nebenbei das Leben verstehen. Er ist heute zu Gast in Reflexe hier auf SRF 2 Kultur. In der Philosophie, haben wir gehört, kann man also Orientierung finden. Orientierung finden viele Menschen aber auch in der Religion. Dies war in früheren Jahrhunderten wohl verbreiteter als heute. Nicolas Dierks, fehlt uns die Religion ein Stück weit als universelle Sinnstifterin, als Welterklärerin und Orientierungshilfe?
Es mag sein, dass der eine oder andere das hin und wieder so erlebt, ja, dass ihm vielleicht etwas oder ihr etwas fehlt, eine gewisse Eindeutigkeit der Antworten, die klare Vorgaben eines Regelkatalogs und dergleichen. Aber ich glaube, dass man auch sehen muss, dass die Religion sich in der heutigen Zeit doch sehr verändert hat, dass wir als moderne Menschen, glaube ich, empfänglich sind für eine andere Art von Religion. Ich glaube auch hier, dass es einen großen Schritt hingegeben hat zu einem ganz persönlichen Verständnis von Religion und dass es heutzutage für viele Menschen nicht mehr akzeptabel wäre, ein religiöses Bekenntnis zu übernehmen und damit einen umfassenden Regelkatalog etwa zu unterschreiben als Ganzen. Ich glaube, dass auch im religiösen Bereich heute jeder einen gewissen Anspruch zumindest hat, dass das, was zu den Kerngedanken seiner Konfession gehört, auch von ihm selbst wirklich unterschrieben und geglaubt werden kann.
Also da ist der moderne Mensch nicht nur in der Situation, dass er seine eigenen Lebensziele, seine eigene Lebensperspektive entwickeln muss, er muss sich auch noch die eigene Religion basteln. Verstehe ich Sie richtig?
Ja, so würde ich das sehen. Also es mag sein, dass für manchen das nicht in Frage kommt, aber ich glaube, dass es diese Tendenz heutzutage gibt zu einem, ja, zu einer Religionskonstruktion oder Bastelei und ich würde diese Tendenz auch nicht verurteilen. Denn natürlich wirkt es manchmal etwas seltsam, wenn jemand vielleicht christliche und buddhistische und andere ursprünglich nicht zusammengehörige Aspekte zu einem persönlichen Religionsverständnis vereinigt. Man denkt, das habe dann doch nicht die Tiefe oder die Tradition wie eine über Jahrtausende gewachsene Weltanschauung oder Religion. Aber ich denke, dass es eigentlich etwas sehr Ernsthaftes ist, was dieser Mensch hier tut. Und es ist ein sehr berechtigtes Bedürfnis, dem er dabei Folge leistet, nämlich nur solche religiöse Gehalte zu übernehmen, die in Übereinstimmung mit seinen persönlichen Impulsen stehen.
Viele Menschen haben sich von der Religion, auch von einem Gottesglauben generell abgewandt. Auch dieser Frage gehen Sie in Ihrem Buch nach. Hören wir einen kurzen Ausschnitt, wo Sie die Frage aufwerfen, weshalb man den Glauben verlieren kann. Dieser Ausschnitt ist insofern typisch für das ganze Buch, als Sie darin sowohl Ihre persönliche Erfahrung einbringen, als auch Positionen von großen Philosophen.
Meine Großmutter hatte gegen Ende des Zweiten Weltkrieges ihren Glauben verloren. Wie könnte ein gütiger und allmächtiger Gott die Gräuel des Nationalsozialismus und des Krieges zulassen? Dass der Glauben durch das viele Leid in der Welt erschüttert wird, ist ein uraltes Phänomen. Viel älter als das berühmte Erdbeben von Lissabon im Jahre 1755. Mit einer Stärke nach heutiger Schätzung von 8,5 auf der Richterskala und mindestens 30.000 Todesopfern brachte es auch den Gottesglauben zahlreicher Gelehrter jener Zeit ins Wanken. Tatsächlich verlieren Menschen manchmal den Glauben an Gott aufgrund eines erlebten Unheils. Aber wenn ich sehe, wie viel Leid und Grausamkeit es in der Welt gibt, dann folgt daraus vielleicht, dass Gott nicht gleichzeitig barmherzig und allmächtig sein kann. Es folgt aber nicht, dass es keinen Gott gibt. Eine der einflussreichsten Religionskritiken überhaupt stammt von dem deutschen Philosophen Ludwig Feuerbach. In »Das Wesen des Christentums« von 1841 hat er die These vertreten, Religionen seien Erfindungen der Menschen. Demnach statten Menschen ihre Götter immer mit Eigenschaften aus, die sie selbst auch besitzen. So gesehen war es der Mensch, der Gott nach seinem Bilde schuf, nicht umgekehrt. Für viele Zeitgenossen war es pure Blasphemie, als Feuerbach schrieb, »Würde ein Vogel sich Gott vorstellen, so hätte sein Gott Flügel.«
Thomas Sarbacher hat uns einen Ausschnitt gelesen aus dem Buch «Was tue ich hier eigentlich?», geschrieben vom deutschen Philosophen Nicolas Dierx. Nicolas Dierx, wie ist es denn bei den Philosophen, die Sie konsultiert haben für Ihr Buch? Ist Gott doch eher eine Konstruktion, etwas, das wir uns ausdenken, aber das es nicht gibt?
Das ist von Philosoph zu Philosoph verschieden. Rousseau beispielsweise ist ja gläubiger Katholik gewesen. Kant war Protestant und gläubig, Feuerbach war Atheist. Das ist sehr unterschiedlich. Man kann eigentlich nicht sagen, als ernsthafter Philosoph oder vielleicht als aufgeklärter Mensch müsse man dieses oder jenes Bekenntnis haben. Es geht eher darum, wie man zu diesem Bekenntnis steht. Nach meinem Eindruck kann die Philosophie uns in bestimmten Fällen davor bewahren, aus schlechten Gründen zu glauben, uns vielleicht durch bestimmte Argumentationen zu schnell überzeugen zu lassen und so darüber hinwegzugehen. Da kann die Philosophie uns ein Stück weit verlangsamen im Denken und zeigen, dass vielleicht bestimmte Argumentationen nicht richtig sind, dass man zum Beispiel nicht aus dem Zustand der Welt auf die Existenz eines Gottes oder die Nicht-Existenz eines Gottes schließen kann. Aber jenseits dieser, wenn man so will, vernünftigen Kritik ist man in seinen Glaubensüberzeugungen natürlich frei.
Die Freiheit zu glauben, was man möchte, sich die eigene Religion zu bauen, gleichzeitig die eigene Lebensperspektive zu entwickeln. Darum geht es in Ihrem Buch, Nicolas Dierx. Und über allem steht letztlich die Frage, wie will ich eigentlich gelebt haben? Was ist die Bilanz am Ende meines Lebens, wenn ich die Welt wieder verlassen muss? Was kann ich heute im Hier und Jetzt tun, damit mein Leben gelingt? Sie bringen an einer Stelle des Buches Aussagen von Sterbenden, die uns vielleicht den Blick öffnen für das, was wesentlich ist im Leben.
Viele Sterbende bereuen, zu viel gearbeitet zu haben. Sie bereuen es zutiefst, die frühen Jahre ihrer Kinder verpasst zu haben oder erst viel später in den Ruhestand eingetreten zu sein als nötig. Viele Sterbende bereuen, sich mit wichtigen Menschen nicht ausgesprochen zu haben. Sie bereuen, ihren Kindern nicht von Angesicht zu Angesicht gesagt zu haben, wie stolz sie auf sie sind und wie sehr sie sie lieben. Sie bereuen, sich nicht mit einem Geschwisterteil nach einem jahrelangen Krach versöhnt zu haben, Wie läppisch erscheint ihnen plötzlich solche Zankerei. Sterbende bereuen, den eigenen Partner zu selbstverständlich genommen zu haben und zu wenig ausgedrückt zu haben, was er ihnen bedeutet. Viele Sterbende bereuen, dass sie gute Freundschaften haben einschlafen lassen. Manchmal bereuen sie auch, zu beeinflussbar gewesen zu sein. Sie bereuen, sich zu wenig Freude im Leben gegönnt zu haben und zu blind ihrem Pflichtgefühl gefolgt zu sein. Sie hätten weniger Zeit mit sinnlosen Tätigkeiten verbringen wollen, sondern mehr freudvolle und erfüllende Erlebnisse genießen wollen mit Menschen, die ihnen wirklich etwas bedeuten.
Eine, wie mir scheint, eindrückliche Stelle aus Ihrem Buch, Nicolas Dierx, Sterbende als Lehrmeister des Lebens. Was sagt die Philosophie, wie Sie sie lesen, vor dem Hintergrund dieser Aussagen? Was ist es, was unser Leben letztlich gelingen oder eben scheitern lässt?
Ich würde sagen, ein wesentlicher Punkt für ein gelingendes Leben ist, dass wir im Nachhinein nicht reuevoll zu sagen brauchen, dass wir eigentlich gerne ganz anders gelebt hätten. Wenn uns das gelingt, dass wir immer wieder aus dem Alltag, in dem wir manchmal wie auf Schienen laufen, heraustreten. Und wenn wir die Impulse ernst nehmen, die uns vielleicht sagen, ich möchte eigentlich ein anderes Leben führen, dass wir da wirklich anknüpfen und uns eine regelmäßige Routine herausbilden, um diese Perspektive immer wieder einzunehmen und im Leben wirksam werden zu lassen.
Und ganz offenbar, auch das kommt zum Ausdruck bei diesen Aussagen der Sterbenden, die wir gehört haben, zum gelungenen Leben gehört auch das Gegenüber, der Mitmensch.
Ja, das glaube ich in der Tat, dass wir ganz grundlegend soziale Wesen sind, und zwar von der Geburt bis zum Tod. Dass wir tatsächlich darauf ausgelegt sind, miteinander zu leben. Und ich glaube, dass sich diese Art, miteinander zu leben, durch die verschiedenen Lebensphasen zwar sehr stark ändert, aber dass sie immer ein grundlegender Bestandteil unseres Lebens ist, dass es gewissermaßen die Luft ist, in der wir eigentlich atmen können.
Also für ein gelungenes Leben braucht es die Begegnung mit dem Mitmenschen, es braucht den Ausbruch aus dem Alltag und den Wechsel zur Lebensperspektive, die neue Orientierung bietet. Und offenbar, wenn ich Sie richtig verstehe, geht es da nicht um den großen Wurf, sondern mehr um den nächsten Schritt, den man eben tun muss, um sein Leben gelingen zu lassen. Nicolas Dierx, was persönlich ist Ihr nächster Schritt?
Mein nächster Schritt wird vermutlich sein, mit dieser Social-Media-Geschichte eine konkrete Entscheidung zu treffen. Denn die Lebenszeit ist sicherlich viel zu kostbar, auch die meinige, um sie mit bestimmten Tätigkeiten zu verschwenden, von denen wir meinen, weil alle das tun und so begeistert darüber reden, müssten wir es ebenfalls ausführen. Das wird konkret mein nächster Schritt sein.
Ich wünsche Ihnen eine gute Entscheidung. Besten Dank für das Gespräch.
Dankeschön.
Zu Gast in Reflexe hier auf SRF 2 Kultur war der Philosoph und Kulturwissenschaftler Nicolas Dierx, der in Bremen lebt und an der Universität Lüneburg lehrt. Sein neuestes Buch hat den Titel «Was tue ich hier eigentlich? Philosophisch denken lernen und nebenbei das Leben verstehen». Erschienen ist es im Rowohlt Verlag. Falls Sie einen Teil der Sendung verpasst haben und sie nachhören möchten, können Sie dies jederzeit tun, online auf srf2kultur.ch unter der Rubrik «Reflexe». Mein Name ist Felix Münger.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch.